Ja, das Thema heißt die Gaben des Geistes und ich muss sagen, ich bin schon tief beeindruckt. Ich sehe hier viele hochbegabte, talentierte junge Menschen, die hier so ihren wohlverdienten Ferien und Urlaub verwenden oder aufbrauchen, um hier nochmal die Schulbank zu drücken und zu lernen. Schön. Ich möchte zuerst mit ein paar Fragen anfangen. Erstmal ganz einfach, wer von euch ist begabt? Jeder. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Wer von euch kennt seine Gaben? Wer von euch hat eine Gabe des Geistes bekommen? Und da bitte ich kurz um Handmeldungen. Doch so viele? Wir können es umdrehen. Wer kennt seine Gaben nicht? Ich habe es mir schon fast gedacht. Und der Rest? Tatsächlich hat eine Untersuchung, die ist nicht mehr ganz neu, die ist 15 Jahre alt, ergeben, dass selbst bei engagierten Christen ungefähr 80% nicht wissen, welche Geistesgaben sie haben. Aber das muss nicht sein. Von hinten, ich weiß nicht, wer war es, Miriam oder in dem hat gesagt, jeder. Jeder Christ kann und sollte wissen, welche Gaben er von seinem Herrn geschenkt bekommen hat. Mit den eigenen Geistesgaben im Reich Gottes mitzuarbeiten, ist ein erfüllender und freudiger Dienst. Auch wird Gott jeden reichlich belohnen, der sich treu und gewissenhaft mit seinen Fähigkeiten ihm zur Verfügung gestellt hat. Und da sollte man wissen, was das ist. Nochmal eine Frage. Ja, wir sprechen ja von Gaben. Das ist, denke ich, geläufig, auch im Umgangssprachlichen. Wir kennen auch Talente, auch sogar aus der Bibel oder manchmal setzt man das mit Gaben gleich. Heute haben wir Thema Gaben des Geistes. Ist es das Gleiche? Versteht ihr da unterschiedliche Sachen darunter? Gut, ich habe hier schon das gleiche Zeichen durchgestrichen, trotzdem noch ein Fragezeichen gelassen. Können vielleicht Gaben auch so eine Form der Eitelkeit sein? Und ich denke, ihr seid sehr begabt. Ihr habt viele Gaben, die allein jetzt, wenn wir die Lieder singen, wunderbar. Diejenige, die Klavier spielt, die mitsingen, das ist ein Chor, wie er sicher wahrscheinlich im Himmel auch so schön sein wird. Ich möchte mit einem Beispiel starten. Ihr kennt, oder vielleicht bevor ich dazu komme, also es gibt, was ist der Unterschied zwischen Talenten, zwischen jetzt natürlichen Gaben und geistlichen Gaben?
Ja, der Unterschied halt ist, dass eine Gabe des Geistes, das muss man erst halt selber bekommen. Und ein Talent bekommt man einfach so, ist dann kostenlos. Und das kann man dann auch ausweiten.
Okay, also ich glaube, kostenlos ist beides. Aber das eine bekommt man von Geburt, ja. Und das stimmt, also das ist auch vererbbar. Wenn die Eltern musikalisch sind, dann sind die Kinder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch musikalisch. Ich finde es interessant, wenn man manchmal jemandem sagt, boah, das hat aber gut geklappt, du bist da sehr begabt, dann wird diejenige manchmal rot und schämt sich ein bisschen dafür. Ein anderer, da geht der Kopf noch ein bisschen hoch oder die Nase, da denkst du, okay, der bildet sich da auch darauf was ein. Dabei ist es eigentlich unlogisch, also vom Sinn des Wortes ist Gabe eigentlich eine Leihgabe, die man eben, wie du gesagt hast, eigentlich gratis bekommt. Manche Sachen muss man trainieren von Talenten, aber grundsätzlich die Gabe, die ist kostenlos und da können wir Gott danken, brauchen uns da nicht davon einbilden, brauchen uns nicht schämen. Ich merke heute zwei unterschiedliche Tendenzen, gerade wenn es um Gaben des Geistes geht. Und würde mich auch interessieren, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder nicht. Einerseits scheint da irgendwie so eine Art Desinteresse zu sein, vielleicht auch eine Art Unerreichbarkeit. Auf der anderen Seite, ja, so eine Art Hype auch nach Gaben. Also es gibt Gabentests, sind nicht schlecht, aber manchmal sagt dann plötzlich jemand, ich habe die Gabe, hier an der Kanzel zu stehen. Und dann denken wir, okay, versuch doch erstmal in der Küche, dann kann man prüfen, ob da mit Geschirr waschen oder so Zuverlässigkeit Bodenwaschen auch klappt. Bevor man irgendwie zu mehr Verantwortung gab mit mehr Verantwortung oder irgendwelche Dienste annehmen will. Aber deswegen, dieser Satz könnte auch eine Form der Eitelkeit sein. Und da kommen wir zum David. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte. Ich werde sie deswegen nicht vorlesen. Finden Sie in 1. Samuel 16. Als Samuel einen König aussuchen musste, schickte Gott ihn zum Haus Isai. Und dann hat er Isai jetzt die Söhne vorgeführt. Und als der erste kam, da hat der Samuel sich gefreut. So ein großer, kräftiger, junger Mann. Auch noch Krieger. Und das wäre doch ein guter König. Und was sagt Gott? Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an seine Gestalt noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So ging es weiter, bis irgendwann keiner mehr übrig war und da war doch noch einer da, David. Auch heute kann es sein, dass es so eine Gefahr geben kann, dass man nach dem äußeren Erscheinen geht, vielleicht auch nach der Geburt. Ja, die Kinder vom Ältesten, die sind halt vielleicht besser dran. Oder nach irdischen Begabungen, wenn jemand so schön Klavier spielt, hat dann einfach mehr noch drauf. Aber Gott kann gerade die kleinen uns scheinbaren gebrauchen. Und Gott begabt auch Unbegabte, in Anführungszeichen. Gut, soweit dazu. Was erwartet uns heute? Es ist ein sehr breites Thema und ich glaube, wir könnten, ja, das ist die Herausforderung von jedem Thema, was diese Tage ist, könnte damit auch mehr Themenstunden füllen. Aber mir liegt auch am Herzen, so wie es Robert am Montag gesagt hat, dass irgendwas bleibt, dass irgendwas praktisch bleibt. Mir hat das sehr geholfen. Ich hoffe, dass für euch auch was da auch bleibt. Wir werden einige Bibelstellen durchlesen, also Bibel zur Hand. Dabei geht es mir eigentlich um Überblick. Was sind die wichtigsten Bibelstellen mit diesem Thema? Vielleicht kennt ihr das auch. Eine gewisse Einordnung, Kontext, vielleicht Zeitschiene. Und dann möchte ich mich konzentrieren auf die Dienstgaben. Dann wären mir auch noch wichtig Voraussetzungen. Die Gefahren. Dann würden wir einige Gaben auch mal gemeinsam anschauen. Wie definiert sich das? Was könnte man heute darunter verstehen? Manche Worte sind nicht mehr so im alltäglichen Sprachgebrauch vorhanden. Vielleicht ist deswegen, war das auch der Grund, warum so wenige sich gemeldet haben am Anfang. Und ganz wichtig, wie wird das praktisch, persönlich, wie kann ich meine persönlichen Dienstgaben erkennen? Was sind Hindernisse beim Erkennen? Was sind Schritte zum Erkennen? Und gut, wir schlagen auf 1. Korinther 12. Kann jemand laut lesen? Dankeschön. Genau, wir gehen erstmal ganz kurz drüber und nachher im Detail. Erstmal, was sind so die wichtigsten Takeaways aus diesen sieben Versen? Verschiedene Gnadengaben, ein Geist, der sie zuteilt. Verschiedene Ämter. Wenn wir in andere Übersetzungen reinschauen, haben wir Dienste, wir haben Aufgaben, was da genannt wird, aber ein Herr. Und ich denke, das ist schon das schöne Zwischenspiel. Gaben, da gehören auch Aufgaben dazu. Gaben gehen normalerweise nie alleine. Zu Gaben gehören Aufgaben. verschiedene Kräfte. Aber ein Gott, der alles in allem wirkt. Ich denke, hinter diesen drei Aussagen, da steht so eine Power. Es ist eine Verschiedenartigkeit. Nicht jeder will, kann, soll alles haben. Aber es ist ein Geist, es ist ein Herr, es ist ein Gott. Und der letzte Vers, der siebte Vers. Wozu das Ganze? Das Ziel. Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen oder zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Bitte merken, ja, das brauchen wir. Okay, wir lesen weiter. Vielleicht jemand von den Jungs dann. Ab Vers 8 bis 11.
Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagen, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Abend vom Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungen. Dies alles aber wirkt derselbe, eine Geist, und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will.
Dankeschön. Ja, wir haben hier erstmal eine wichtige, eine große Übersicht an unterschiedlichen Gaben. Es sind hier 9 an der Zahl. Und ich habe hier einfach mal, ja, also mit Schrägstrich unterschiedliche Übersetzungen mal dran geschrieben. Wer hat sich hier irgendwo schon wiedererkannt? Gab es das? Behaltet die Antwort für euch. Aber ich denke, behaltet diese Frage einfach immer mit euch, wenn wir jetzt auch durch verschiedene Bibelstellen durchgehen, was spricht mich irgendwie an. Gut, später mehr, wir lesen noch weiter, aber ganz wichtig, der Heilige Geist teilt einem jedem zu, wie er will. Ich denke, das ist auch so etwas sehr Mächtiges eigentlich. Wem würdet ihr die Gaben verteilen, wenn ihr könntet? Wenn man auch ein begrenztes Kontingent hätte. Gut, wir möchten zuerst einen Überblick gewinnen, deswegen lesen wir jetzt einfach mal weiter, ohne da zu sehr stehen zu bleiben. Römer 12. Und da wieder Verse 1 bis 5. Jedem von den Mädels. Okay, vielen Dank. Gut, wieder so die einige Takeaways aus diesem Abschnitt. Unser Leben als Gottesdienst, lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das heißt nicht nur Sonntagmorgens, nicht nur diese Woche in Tuningen. Unser Leben soll Gottesdienst sein. Wir gewöhnen uns daran, Gottesdienst soll Sonntagmorgens um 10 Uhr. nicht so. Und hier, ganz wichtig, da gehen wir eigentlich schon auf die Voraussetzungen ein, um auch Gaben zu, also nicht dieser Welt gleichstellen, nicht orientieren am Verhalten, an Gewohnheiten dieser Welt. Und dann kommt auch so ein sehr interessanter Bereich, Sinn oder Wesen, Denkweise wird es übersetzt, verändern, erneuern, um guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen Gottes zu erfahren. Ich denke, diese Versen hatten wir auch schon einige Jahre oder kommt immer wieder vor. Gottes Willen erfahren will jeder, ja. Wichtig auch. Und auch eigentlich schon fast eine Anleitung, wie man sich selbst einschätzen kann, soll, von sich nicht mehr halten, als es sich gebührt. Also ehrlich sein in seinem Urteil. Jeder zu sich selbst. Unser Maßstab soll nicht die Größe sein, das Gewicht oder Geschwindigkeit der Glauben. Und zuletzt, und das zieht sich durch, da müsst ihr darauf achten, wieder der Bezug auf die Gemeinde. Jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Also auch hier, der Heilige Geist mag keinen so Christenindividualismus, wenn man dann als Einzelkämpfer durch die Gegend rennt. Es sei denn, es gibt die Möglichkeit nicht, aber das wäre die Ausnahme. Gut, lesen wir da weiter, Verse 6 bis 8. Männliche Seite.
Wenn wir verschiedene Gaben haben, nach der Gnade, die uns gegeben wurde, dann lasst uns gebrauchen. Es sei Weissagung dem Glauben gemäß, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehr in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Gift in Einfall, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit und Freude.
Dankeschön. Ja, zunächst, gnädiger Vater, ja, dieses Bild, die verschiedenen Gaben werden ausgeteilt nach der Gnade, die uns gegeben wurde. Unser Vater achtet auf die grundsätzliche Einstellung hier von uns. Bei den Geistesgaben, das haben wir schon jetzt auch gehört, immer wieder zieht sich dieser Faden doch durch. Bei den Geistesgaben handelt es sich um eine Wirkung des Heiligen Geistes. Deshalb ist es wichtig, dass wir in ganzer Abhängigkeit von Jesus Christus unsere Gaben erkennen. Die Geistesgaben sind aber auch ein Geschenk unseres Herrn an jeden Gläubigen. Und weil es geistliche Fähigkeiten sind, müssen sie in eine geistliche Lebensgestaltung eingebettet sein. Was bedeutet das? Wir dürfen den Herrn Jesus darum bitten, dass er uns zeigt, wo unsere geistlichen Gaben liegen. Und wir wollen die Gaben, die wir entdeckt haben, geistlich einsetzen und gebrauchen. Das ist nichts für Jäger und Sammler. Denn Ziel und Zweck der Gabe ist, durch deren Einsatz Jesus Christus zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und immer wieder dieses zum Nutzen der Gemeinde. Wir hatten am Montag auch schon die Frucht des Heiligen Geistes gehabt, die neunfaltige Frucht. Und auch da ist eine Balance wichtig, dass Gaben, um Frucht zu bringen. Das Ganze verbunden durch Liebe, wie wir dann später noch lesen werden. Und das Ganze geht dann ins Wachstum der Gemeinde. Gut, hier nochmal die einzelnen Gaben. Ich finde es schön hier im Römerbrief, da ist dann auch nochmal so eine Art Anweisung dabei. Also jetzt Dienst im Dienen, okay, das ist Lehre in der Lehre, Weissagen der Glauben gemäß, Ermahnen der Ermahnung, Geben in Einfalt, Vorsteher mit Fleiß. Da denkt man, Vorsteher, okay, das ist etwas doch Repräsentatives. Fleiß ist da Barmherzigkeit mit Freudigkeit, fröhlichem Herzen, Lust. Das heißt letztendlich hier mit vollem Einsatz. Jede Gabe, aber mit vollem Einsatz. Gut, ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Übersichten. Wir kommen nachher noch auf eine dritte. Aber ich möchte euch zuerst auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Diese zwei Briefe, die wir jetzt gerade angeschaut haben, die wurden in unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten von derselben Person geschrieben. Aber könnte das irgendwie einen Einfluss haben? Hier der erste. nochmal eine Übersicht der Gaben, die wir in 1. Korinther 12 lesen. Wer weiß, wann es geschrieben wurde? So, alle, die diese Thomson-Studienbibel haben, da steht es drin zum Beispiel. Sehr schön. Ja, ungefähr. Es geht ja immer plus minus ein Jahr. Die meisten Leute waren da nicht dabei. Woher hat das geschrieben? Wann war das? Und ich finde das sehr interessant. Das ist wirklich hochinteressant. Paulus befindet sich eigentlich in seiner dritten Missionsreise. Er reist durch heidnische, götzenverehrende Völker und schreibt dann ungefähr in diesem Jahr 54 aus Ephesus den 1. Korintherbrief, in dem er hier 9 relativ spektakuläre Geistesgaben anführt. Wir wissen, Paulus hat alles aufgegeben. Er hat alles riskiert. Er hat da in dieser Zeit eigentlich die Welt evangelisiert. Er erlebt täglich den Einsatz dieser Gaben. Da waren Götzenanbeter, da war wirklich auch von finsteren Mächten beladene Menschen, da war Verfolgung, da war ständig in Lebensgefahr. Und da hat er das noch Zeit gefunden, das aufzuschreiben, muss man sagen. Trotz Evangelisieren, Gemeindearbeit und noch nebenher sein Lebensunterhalt verdienen und dann auch diesen Brief geschrieben. Also finde ich sehr bemerkenswert. Kommen wir zum zweiten. Römer 12 ist schon ein paar Jahre später. Streiten sich die Gelehrten, ob es jetzt ein Jahr oder 3 Jahre später sind. Aber ganz interessant, er schreibt den Römerbrief ungefähr im Jahr 57 aus Korinth. Das heißt, er kommt in dieser Reise nach einigen Jahren nach Korinth, wo er vorhin diesen Brief hingeschrieben hat, auch diese Gaben. Was fällt uns auf? Die spektakulären Gaben kommen fast nicht mehr vor. Jetzt müssen wir das Mikrofon vielleicht ausschalten. Menschlich gesprochen, er hat da so ein gewisses, wenn wir den Korintherbrief durchgehen, so ein charismatisches Chaos erlebt und dann war er einfach erstmal bedient, scheint mir. Den Römer nennt er nur noch 7 nüchterne Dienstgaben. Also wir erkennen einige auch wieder, also die Weissagung ist immer mit dabei, Prophetia. Vielleicht ist unglücklich ausgedrückt, können wir vielleicht später auch nochmal besprechen. Ich denke, was wir da im Korintherbrief lesen, ist doch auch, ich denke, er muss in einigen Bereichen doch eingreifen und da ein bisschen zurechtweisen, wo einiges durcheinander war sozusagen oder einiges sich so entwickelt hat, einfach auch aus dem Grund, weil die Menschen eben aus einer ganz anderen Kultur eben zusammenkamen, für die war alles neu. Und wir müssen vorstellen, die hatten nicht hier die Thomson-Studienbibel oder so, sondern da kam einer und hat was erzählt und hat gesagt, das wäre die Eingebung. Zum Teil haben sie in Paulus die Autorität angeknabbert. Also das schreibt er aus Korinth. So habe ich es gelesen, aus dem Haus von Gaius, glaube ich. Und das heißt, irgendwie ist das hier reingeflossen. Ich will das nicht überbewerten, aber wir sehen da einen Unterschied. Dritte Stelle, die lesen wir vielleicht noch ganz kurz. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Liebe, ja. Dankeschön. Vielleicht lese ich noch kurz den 7. Vers. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, und so weiter. Also vom Aufbau eigentlich auch wieder sehr ähnlich. Es ist die Gnade da, es sind die Gaben und zuletzt auch Gemeinde und Liebe. Da sind die jetzt nochmal aufgelistet. Das ist nochmal ein paar Jahre später geschrieben worden. Ja, die Einheit der Gemeinde, genau, das war am Anfang noch. Und gerade eben in der vorherigen Stunde hat gerade Helmut auch einen Abschnitt gelesen. Gläubige zubereiten zum Dienst, Glaube zu voller Reife, Leib Christi soll erbaut werden und in der Liebe an der Wahrheit festhalten. Das nennt man auch fünffacher Dienst, aber ich denke, das sind die so die wichtigsten Stellen, die jetzt über gerade so eine Gabenübersicht uns in der Bibel aufzeigen. Die schaffen wir nicht alle heute zu behandeln. Ihr seid herzlich eingeladen, das selbst zu tun. Wir sehen, ein paar sind hier sozusagen doppelt. Weissagung kommt überall vor. Also gerade hier das ursprüngliche Wort als Prophetia, Propheten, und Lehrer kommen doppelt vor. Ansonsten kommen wir ungefähr auf 18. Wir bleiben bei den Dienstgaben. Das wäre das Ziel für heute, und ich hoffe, wir können da wenigstens schnell drüber gehen. Voraussetzungen. Jetzt haben wir einiges gelesen. Was sind die Voraussetzungen für Gaben? Oder vielleicht eine andere Frage: Wem würdet ihr die Gaben geben? Oder vielleicht was ganz anderes: Jeder von euch hat, was ist wertvoll bei euch? Vielleicht ein Smartphone. Jetzt bekommt ihr so ein Samsung Galaxy S6 Edge mit 128 Gig. Kostet irgendwie 1.050 €. Neupreis. Wem könnt ihr das schenken? Ein Exemplar. Ich vermute, ihr werdet es nicht jemand schenken, der es nicht benutzt. Der es irgendwie in den Schrank stellt. Da wird man schauen, okay, dann behalte ich es selber. Oder, also ich denke, wenn man weiß, jemand benutzt es nicht, und das haben wir in den Voraussetzungen auch schon gelesen, wenn es jemand nicht bereit ist, einzusetzen, diese Gabe, dann warum sollte er sie bekommen? Oder warum sollte ich sie ihm geben? Also gut, wir haben es schon gelesen, Römer 12. Und ich denke, das ist hier eine der wirklich wichtigen Voraussetzungen, eine Notwendigkeit der Opferbereitschaft. Und das kann bedeuten Verzicht auf Schlaf, Ruhe, Bequemlichkeit, dieses Herausbrechen aus der Bequemlichkeitszone mögen wir gar nicht, eine Abhängigkeit von Gefühlen, keine Lust. Jetzt hinzugehen, jemand auch noch ansprechen, auch noch vom Glauben, und vielleicht lacht er mich aus. Und da haben wir nachher noch ein Beispiel. Vers 2, Notwendigkeit der praktischen Heiligung. Ja, ich denke, das war jetzt da etwas anders umschrieben, keine Anpassung an die Welt. In unserem Denken und Tun. Tun, weiß es nicht, was einfacher ist. Beides ist, denke ich, gleich. Wenn das Denken angepasst ist an die Welt, dann wird irgendwann das Tun auch nachziehen. Veränderung unseres Denkens, haben wir gelesen, und die Unterordnung unter den Willen Gottes. Ich habe hier ein Beispiel, das hat mich irgendwie so sehr angesprochen. Das soll auch so eine Ermutigung für uns alle sein, vielleicht besonders auch für die Mitarbeiter hier. Spurgeon hat mal erwähnt, auch vielleicht um zu sagen, dass er jetzt da kein Übermensch sozusagen war. Eines Tages wollte er nicht zum Dienst gehen. Er sollte einen kranken Bruder besuchen, es war kalt, es war dunkel, Frauen und Kinder waren zu Hause. Wahrscheinlich, der war sowieso viel unterwegs, jetzt auch noch da in der Dunkelheit, kann er nicht warten. Schließlich ging er doch, aber missmutig, und nach einer Weile kehrte er sogar um. Und dann kam er nach Hause und schaute zuerst durchs Fenster. Was sah er da? Er sah seine Frau. Also finde ich voll rührend eigentlich. Er sah seine Frau und seine Kinder auf den Knien und er hörte sie beten: Herr, er ist unsere Gabe an dich. Unser Dienst ist, ihn gehen zu lassen. Gib ihm Vollmacht, dass er diesem kranken Bruder dienen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschichte weiterging? Ja. Er berichtet, dass er sehr ermutigt wurde, dass er dem kranken Bruder an jedem Abend mit großer Freude und Vollmacht dienen konnte. Aber ich denke, das ist auch einfach diese Opferbereitschaft. Es gäbe tausend Gründe, dann nicht zu gehen, weil er ist sowieso wenig bei der Familie und die Kinder brauchen auch und seine Frau auch. Ja, so viel als Beispiel. Auch noch ein Punkt, Gefahren des Missbrauchs. Und vielleicht da auch nochmal so wieder einfach eine, vielleicht das ist wieder was ganz anderes, aber ich versuche euch einfach da abzuholen. Wenn ihr etwas Wertvolles auch wieder verschenken wollt und ihr wisst, der andere missbraucht es oder der kann damit nicht umgehen, wird es nicht, der wird es zweckentfremden irgendwie, ist doch schade. Ich habe mich da vorhin ist mir eingefallen, wurde mal so ein Clip rumgeschickt, da haben die Kinder dem Vater irgendwie so ein neues iPad geschenkt und fragen ihn, ja, wie geht's, wie kommst du damit zurecht? Und er ist in der Küche und schneidet sein Gemüse drauf und sagt, ja gut, schneidet, wir kennen dieses Gorilla-Glas, keine Kratzer und sowas und Retina-Display interessiert ihn nicht, abgewaschen unter fließendem Wasser, funktioniert alles gut. Oh, schade, würde ich ihm nie sowas wieder geben. Missbrauch gibt es auch bei Gaben. Wir bleiben bei Römer 12. Gefahr der Selbstüberhöhung zum Beispiel oder des Vergleichens. Und wir lesen da wirklich, also hier ist es so direkt geschrieben, wir haben Vergleiche in Johannes 21 zum Beispiel, gerade nachdem Jesus gesagt hat, weide meine Schafe, kurz darauf, ja, was ist mit ihm? Wenn es mir schon irgendwie hart geht, dann wie ist dem anderen? Der war doch auch die ganzen 3 Jahre dabei. Warum soll es ihm jetzt leichter gehen? Gefahr der Überheblichkeit. Und das hatten wir noch nicht. Aber zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aber wir lesen immer wieder, Jünger streiten sich. Da zuerst kommen die Mamis und sagen, wer darf jetzt im Himmelreich rechts neben sitzen. Oder die selber, wer ist der Größte? Da denkt man, die sind in der besten Bibelschule der Welt, direkt bei Jesus, und dann kommt diese Überheblichkeit. Wer hat ein bisschen mehr Gaben oder ein bisschen besser, hat was geklappt? Oder Konkurrenzdenken. Wenn er das Gleiche ein bisschen besser kann, dann weiß nicht, dann habe ich ein Problem damit. Und das wiederum, wir haben diese Vielfalt der Gaben gelesen, das führt zu mangelnder Berücksichtigung der Vielseitigkeit, der Verschiedenartigkeit, der Glieder und der Aufgaben. Wir haben, das ist die Einheit des Leibes, wird dann eigentlich nicht berücksichtigt. Die Glieder sind füreinander da. Gegenseitige Abhängigkeit haben wir gelesen. Und die Einbindung des einzelnen Gliedes in den Leib. Nicht alle haben die gleichen Gaben. Es sind auch verschiedene Glieder, verschiedene Gaben, verschiedene Aufgaben. Weiter. Gefahr der Missachtung der Zuteilung des Herrn Jesus Christus. Das kann es auch geben. Man will Dinge tun, für die einen Christus nicht berufen hat. Und klar, Freiwilligkeit ist eine wichtige Voraussetzung für den Dienst, aber muss auch irgendwie halt auch passen. Also wenn jemand keine Note gar nicht versteht, wie sagt man, ein Bär aufs Ohr getreten, dann muss er nicht als erste Stimme beim Chor singen. Oder auch Überbewertung der Gaben. Einer sagt, wo er in der Küche dienen, das ist die größte, das ist die besonderste Gabe. Und der andere sagt, ja, muss man halt machen. Gut. Ja, die Zeit geht mir ein bisschen zu schnell. Ich werde jetzt einfach schnell noch drüber gehen, dass wir die einzelnen Gaben anschauen. Das werden wir jetzt wirklich versuchen, schnell zu machen. Und ihr werdet ja nachher die Folien auch bekommen zum Runterladen, denke ich mal. Aber ich denke, ich könnte es selber auch nachschauen. Weissagen ist mir voll schwer gefallen, das irgendwie in einen Kontext zu bringen. Wer hat Weissagen, die Gabe der Weissagung, des Weissagens heute? Kennt jemand ein Beispiel? Oder ist jemand unter uns, der das hat? Was meint ihr? Zurückhaltung, ja, das ist auch eine Tugend. Ja, es gibt eigentlich da zwei Dinge, die wir herauslesen. Es ist einerseits die Verkündigungsgaben, das Griechische, wieder der Ursprung des Wortes Prophetia, die Fähigkeit, Gottes Wort klar und deutlich wiederzugeben und auf die gegenwärtige Situation anzuwenden. Wir lesen aber auch noch was anderes, was uns, glaube ich, heute ein bisschen auch verunsichert, weil in der ersten Gemeindegeneration war noch ganz stark diese Offenbarungsgabe da. Die Gemeinde, auch wiederum, die hatte nicht dieses gedruckte Neue Testament. Kaum jemand hatte das Alte Testament. Die Gemeindeglieder, die empfingen, oder die Propheten der Gemeinde, die empfingen ihre Botschaft direkt als direkte Offenbarung von Gott und haben es der Gemeinde gesagt. Später lesen wir eigentlich nur durch die Verkündigungsgabe. Und auch heute, wir haben die Heilige Schrift und da erleben wir das eigentlich, ich erlebe sie regelmäßig, ob es bei Bibelstunden ist oder wir haben verschiedene Übersetzungen, wir haben Apps, wir haben Suchfunktionen für die Bibel und dennoch ist es der Heilige Geist, der dann in der Betrachtung des Wortes zum 10. Mal eine Bibelstelle zum Beispiel und dann wird es neu lebendig in den Alltag, den wir gerade brauchen. Gut, hier die Bibelstellen. Wo kann das eingesetzt werden? Eigentlich auch sehr breit, persönlichen Gesprächen, Predigten, überall, wo eigentlich Gottes Wort verkündet wird, auch Jugendstunden oder eben verschiedene Kreise. Dienen, da fällt es uns wahrscheinlich schon einfacher. Wobei das heute auch zweigeteilt ist. Einerseits leben wir in der Gesellschaft der Dienstleistung. Überall kann man Dienstleistungen einkaufen. Auf der anderen Seite ist Dienen so ein bisschen, das Wort Dienen, unattraktiv. Das, auch wie das, was wir in Römer 12,7 lesen, Diakonian wird mit Amt, Dienst. Oder auch in Korinther ist eher die Gabe des Helfens. Ist eigentlich freudiges Ausüben einer Aufgabe, die getan werden muss, damit das Gemeindeleben funktioniert. Wir haben Beispiele in der Bibel. Einsatz, ich denke, das ist einleuchten, alte Kranke besuchen, Kinderbetreuung, Gastfreundschaft, praktische Arbeiten, also Gemeindehausrenovierung, Küchendienst. Geht's so schnell, ja? Da kann ich leider jetzt nichts mehr dafür. Lehren ist eigentlich die Gabe, biblische Zusammenhänge zu erkennen und die Fähigkeit, biblische Lehre auszuarbeiten und sie anderen weiterzugeben. Wir kennen es von der Schule. Es gibt Lehrer, die können es. Den Schülern so beibringen, dass sie es verstehen. Und es gibt die Matheprofessoren an der Uni, die leben in einer Eigendimension und die schweben da halt dahin und die im Neuen Testament wird die biblische Lehre sehr ernst genommen. Da haben wir auch Bibelstellen, gerade 1. Timotheus gibt es einige, dass diese Lehraufgaben für den Ältesten sehr wichtig sind, aber auch grundsätzlich Paulus, Timotheus, die nehmen diese Aufgaben sehr ernst. Einsatz, klar, Predigtdienst, irgendwie Bibelstunde, Bibelschule, Hauskreise, Kinder, Jugendarbeit, irgendwelche Frauen-, Männerstunden, überall, wo eben Gottes Wort auch ausgelegt werden soll. Die Liste weiter, ermahnen, ermutigen. Dieses griechische Wort Parakletos ist wörtlich zur Seite gerufen und dasselbe Wort finden wir in Johannes 14. Da geht es um den Dienst des Heiligen Geistes. Es ist die Fähigkeit, jemanden zur Seite zu stehen, zu ermahnen, zurechtzuweisen, zurechtzuhelfen, zu ermutigen. Das heißt, unter Ermahnen, da sehen wir eher so ein bisschen Zurechtweisung mehr. Aber es ist beides da. Es ist eigentlich in Liebe ermahnen und ermutigen. Und wir werden auch später, wir sehen es eigentlich durchgehend, die Liebe ist, also Korinther, wir sehen es, spendiert nachher noch ein ganzes Kapitel Liebe. Und auch Römer und Epheser, überall Liebe als dieser verbindende Eigenschaft sozusagen ist ganz wichtig. Persönliche Seelsorge, Betreuung von Einzelnen oder auch Gruppen. Es können auch seelsorgerische Briefe sein. Man kann da auch WhatsApp oder Facebook dazu benutzen oder anrufen. Hausbesuche, Begrüßungsdienst in der Gemeinde, sehr wichtig. Das kann nicht jemand machen, der ständig so eine Miene hat und den Leuten nicht irgendwie die Hand drücken kann oder freundlich begrüßen kann, aber auch predigen. Geben. Geben, das ist auch irgendwie ein bisschen einfach einerseits, andererseits wieder ein bisschen schwer zu fassen, die Gabe, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und auf empfindsame Weise zu helfen und Freude bereiten, ohne zu verletzen, ohne jetzt irgendwie die Kosten dabei zu betonen. Man muss nicht unbedingt reich sein, um das zu haben. Meistens sind sogar gerade nicht die Reichen, die diese Gabe haben, sondern Freude haben mit dem, was man hat, eben anderen zu helfen. Und ja, geben ist eigentlich die Verantwortung aller Christen. Aber es gibt manche, die besonders da begabt sind. Da haben wir jetzt Tabea zum Beispiel, die so erwähnt wird, oder auch Wesley. Ja, der Einsatz ist, denke ich, auch, brauche ich nicht so viel darauf eingehen, unterstützen. Wir haben in Deutschland, in einem der reichsten Länder, die Verantwortung, Ländern, wo es oder Menschen, denen es nicht so gut geht, eben da zu unterstützen. Es kann aber auch Zeit sein, genau, Gastfreundschaft, Zeit, jemandem Zeit zu widmen, so wie es in diesem Asylantenheim. Da ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass jemand überhaupt Zeit findet für die, weil die bekommen ganz viel Ablehnung auch in der Bevölkerung. Wenn da jemand kommt und hat Zeit oder Liebe, und das spürt man sofort, dann kann man da auch mit einer guten Nachricht kommen. Verwalten, leiten, ja. Auch in schwierigen Umständen die Übersicht bewahren und organisatorische Aufgaben ordentlich ausführen. Ich finde das eine sehr schöne Definition. Aber dieses Wort, auch wieder vom Griechischen, heißt eigentlich steuern, also Steuermann. Ja? Wenn man das vom Schiff kennt, Riesenschiff, und man muss auch durch Nebel sicher heraussteuern können. In der biblischen Leitung geht es nicht um Herrschaft, irgendwelche Könige, Tyrannen, sondern es geht um Dienst eigentlich. Der gut Vergleich mit dem Dirigent könnte man machen. Timotheus war einer, Titus Einsatz, also in der Gemeindeleitung, da brauchen wir ganz arg jemanden, der da einen Überblick behält, der da einfach diese Gabe hat. Auch so in der Planung von irgendwelchen Aktivitäten, dass man nichts übersieht, so wie hier. Perfekt geplant diese Tage, da gibt es auch viel Erfahrung. Dickes Lob natürlich an die Tuninger, aber da sind Leute dahinter, die diese Gabe haben. Barmherzigkeit. Und damit schließt eigentlich hier in Römer diese Gabenreihe eigentlich ab. Barmherzigkeit üben. Ich denke, das ist eine extrem wichtige Gabe. Dieses Mitleiden mit denen, die in Schwierigkeiten, Nöten sind. Das heißt, die muss man erstmal sehen und dann nicht einfach weggehen, sondern diese Fähigkeit haben, da mitzutragen, sich unter die Last zu stellen und mitzutragen. Auch wieder Beispiel Tabea. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten des Einsatzes, wo ihr euch, denke ich, auch aus irgendwie schauen könnt, ob das das ist. Und hier, denke ich, ganz wichtig, gerade in Römer, weiterlesen. Nach Barmherzigkeit kommt Liebe. Und vielleicht ganz kurz, was haben alle diese drei Bibelstellen gemeinsam? Wir haben gesehen, einerseits die Weissagung, Prophetie, und andererseits Liebe, Liebe, Liebe. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Strebt nach der Liebe. Und gerade Korinther, ganzes Kapitel. Römer 2, ungeheuchelte Liebe. Brüderliche Liebe. Fleiß. Ich denke, gerade dieses herzlich mit Ehrerbietung zuvorkommen. Eigentlich wunderbares Wort. Wahrhaftig in der Liebe. Gut, ich denke, ich muss aber zum Schluss kommen. Ich hätte hier noch einige Folien zum Erkennen der persönlichen Dienstgaben. Ich denke, das werden wir größtenteils heute überspringen. Vielleicht kurz auf die Notwendigkeit. Und dann würde ich einfach da Selbststudium empfehlen. Notwendigkeit, alle Glieder müssen funktionieren. Das lesen wir immer wieder, der Bezug auf die Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde. Alle müssen ihre Gaben ausüben. Und das dient zu was? Der Erbauung des Leibes der Gemeinde. Wollen wir, dass die Gemeinde erbaut wird? Der persönliche Auftrag an, habe ich alle eingeblendet, ja. Persönlicher Auftrag an Christen erfordert Einsatz, und wir haben auch eine persönliche Verantwortung zu Gott, vor Gott, dass wir das erkennend einsetzen. Wir kennen das Gleichnis von Talenten, ein bisschen andere Baustelle, aber trotzdem, da haben drei Leute was bekommen und einer hat gedacht, ich bewahre es auf, ich vergrabe es. hat er einen Lohn dafür bekommen oder ein Dankeschön? Ja, und klar, sich dieses, manchmal sagt jemand, ich finde mich in der Gemeinde nicht zurecht oder ich weiß nicht wo und wie. Also ihr werdet sehen, wenn jemand überall mit anpackt, dann wird das wird ihm ganz einfach gelingen. Vielleicht ein paar Hindernisse, aber dann werden wir es einfach. Es gibt mangelnde Unterscheidung, Gabe, Aufgabe, Gabe und Amt. Trägheit, Gleichgültigkeit, sehr großes Hindernis. Oder auch Prestigedenken. Man sucht nach den Gaben, die jetzt irgendwie eine Art Ehre oder Anerkennung irgendwie haben. Hindernis. Das hindert dich beim Erkennen der eigenen Dienstgaben. Also ein Wunsch nach irgendwelchen sichtbaren Gaben auszuüben und dabei hat man etwas ganz anderes. Schritte zum Erkennen der Gaben, können wir auch vielleicht kurz drüber gehen. Da haben wir gerade Paulus an Timotheus. Das sind zwei Bibelstellen, die sind eigentlich so sehr, sehr vielsagend, finde ich. Er soll seine Gabe, die er empfangen hat, nicht außer Acht lassen. Und in 2. Timotheus, da geht es noch weiter. Ja, das soll er sogar irgendwie neu wieder erwecken. Das heißt, er hat eine Gabe bekommen. Und ich denke, das war, das Wort frei zu verkünden. Und nachher, er war auch jung und so und hat verschiedene Gründe gehabt, ist ein bisschen, war das ein bisschen eingeschlafen. Nicht aufgeben, weitergehen. Das ist jetzt alles kein Kochrezept, aber ich denke, das ist sehr gemeindespezifisch. Jede Gemeinde ist ein bisschen anders, ein bisschen eine andere Struktur. Und da ist es wichtig, dass ihr in euren Gemeinden einfach schaut, wie könnt ihr euch einbringen. Es gibt Dienste, da kann man mitarbeiten. Ich denke, das sehr einfach ist es, wenn es irgendwie um wirklich so praktisches Helfen geht. Da wird keiner sagen, nee, geh heute heim, du bist zu jung, zu alt. Ja, bereit sein, jeden Dienst auszuüben. Nicht nur sagen, ja, okay, ich bin musikalisch, spiele Klavier, also brauche ich nicht putzen zum Beispiel. Kann eine Variante sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ganz tragbar ist. Prüft eure Empfindungen. Ich denke, das kann man verschiedenartig tun. Aber klar, wenn man sich zu einem Dienst nur noch zwingt, dann bin ich mir nicht sicher, ob es der Heilige Geist gegeben hat. Wenn man nur nach der Anerkennung irgendwie oder nach Ehre giert, sollte man auch kritisch und ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Und genau, nicht aus Prestigegründen zu irgendwas zwingen, nur weil man denkt, das ist halt jetzt angesehen und da sehen mich alle, sondern bereit sein, Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen, die vielleicht sonst keiner macht. Ja, Bestätigung aus der Gemeinde, das ist schwierig, denke ich. Man braucht nicht immer warten, dass jemand herkommt und nach jedem Bodenwaschen irgendwie sagt, hey, super gemacht und hier dein Orden. Sondern einfach auch durch Beobachtung mache ich das gut. Oder auch gleichzeitig die anderen im Auge behalten. Wenn jemand was gut macht, das ist ja wieder dieses, was wir in Römer gelesen haben. Ja? Dieses einander, diese Anerkennung eben auch geben. Das heißt, auch für andere Augen offen halten, um ihnen Anerkennung auch auszusprechen. Gaben fördern und Gaben nicht vernachlässigen. Das ist eigentlich so auch was ganz Wichtiges, was jetzt in Timotheus gerade auch angesprochen wird. Ich denke, keiner der, also man kann am Anfang Fehler machen, wenn jemand, ja, man lernt einfach, denke ich, auch dazu. Und das ist ein ständiges im Endeffekt auch mit Gott in Verbindung sein und ja, auf jeden Fall auch die Gaben nicht vernachlässigen. Gut, damit bin ich eigentlich beim Schluss auch schon angekommen. Vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was wollen wir für heute mitnehmen? Und da müssen wir wirklich nochmal ganz zurückgehen. Es ist etwas ganz Gewaltiges, wenn wir die Rettung in Christus erfahren haben. Es geht hier nicht nur um Vergebung, in Anführungszeichen, sondern wir sind Kinder Gottes geworden, in denen Jesus Christus lebt. Und da ist es eine ganz natürliche Reaktion und zugleich das größte Vorrecht unseres Lebens, wenn wir uns unserem Retter zur Verfügung stellen. Hingabe ist ganz wichtig, sonst bleibt man in so einem, nur für sich irgendwie und Hauptsache ich bin errettet, dann denke ich, dass man da eingeht. Oder die Erfahrung zeigt es, sagen wir so. Ja, der Heilige Geist hat jedem Christen und uns mindestens eine Gnadengabe gegeben. So habe ich es rausgelesen. Diese Gabe soll zur Ehre Gottes und zum Wohl der Geschwister sorgfältig und mit Hingabe eingesetzt werden. Auch nicht so Larifari. Das ist dann Gabe auch zum Einsetzen. Und auch so eine Ermutigung heute an uns alle. Wir wollen uns beugen, wo wir den Dienst für den Herrn nicht als unser größtes Vorrecht gesehen und mit unserer Gabe geschlampt haben. Wenn man längere Zeitraum so irgendwas nur als Muss macht, dann ist es, denke ich, der Schritt, wo man, oder der Punkt, wo man einen Schritt zurückgehen sollte und prüfen, wo bin ich, aus welcher Motivation mache ich das eigentlich. Und auch wieder, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo wir uns dem Herrn neu ausliefern können, völlig hingeben und auch die Entscheidung treffen können, ihm mit Freuden zu dienen. Amen.